Und man weiß heute schon sehr aus der Bindungsforschung, dass das was macht mit den Kindern. Das heißt, vielleicht scheint es im ersten Moment zu funktionieren. Bei den meisten kommt aber irgendwo schon mal die Retourkutsche.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Heute wieder mit mir, Renate Bergdold. Erinnert ihr euch auch noch so gut, wie die schlaflosen Nächte mit Baby und Kleinkind waren? Oder steckt ihr vielleicht gerade mittendrin? Die kurzen Nächte, das ständige Aufwachen, das Kämpfen gegen den Schlaf. Kaum ein Thema beschäftigt Eltern von Babys und Kleinkindern mehr als der Schlaf ihres Nachwuchses. Wohl auch deshalb, weil man schon oft gut gemeinte Ratschläge aus dem eigenen Umfeld bekommt, obwohl das Kind noch nicht einmal geboren ist. Grund genug, um dem Thema mit meiner heutigen Expertin, der Schlafberaterin Daniela Scholer, auf den Grund zu gehen. Was ist denn eigentlich normaler Schlaf bei Babys und Kleinkindern? Und ab wann sollte man sich Hilfe suchen? Und wie schafft man es, sich vom Umfeld nicht verrückt machen zu lassen? Vor allem aber, welche Ratschläge sollte man lieber gar nicht erst ernst nehmen? Das und mehr erzählt mir Daniela jetzt bei Gut zu wissen. Hallo und schönen guten Morgen. Ich bin heute in Innsbruck bei der Daniela Scholer zu Gast. Du bist Stillberaterin, diplomierte Krankenpflegerin und Schlafberaterin. Und deswegen sitzen wir heute auch hier. Du berätst Eltern, frisch gebackene Eltern, aber auch Eltern mit kleineren Kindern, was denn zu tun ist, wenn sie sich Sorgen um den Schlaf ihrer Kinder machen. Hallo Daniela.
Guten Morgen. Freut mich, heute bei euch zu sein.
Kaum ein Thema beschäftigt mehr wie der Schlaf des Nachwuchses. Warum ist denn das eigentlich so ein Reizthema, würde ich fast sagen?
Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein großes Thema, wo die Familien immer sehr verunsichert sind. Ist das normal? Ist das in Ordnung so? Oder ist das ein Fehler, ein Erziehungsfehler? Weil es ist schon irgendwas, was in der Gesellschaft immer wieder so geraten wird. Macht es einfach so und dann funktioniert das alles. Und leider ist es nicht so und jedes Kind ist anders.
Jedes Kind ist anders, darauf werden wir dann sicher noch eingehen. Wie oft werden denn Schlafberatungen bei dir eigentlich nachgefragt?
Das ist eine gute Frage, das ist so ein bisschen wellenförmig. Mal ist es mehr und mal weniger. Ein großes Thema ist es in meiner Stillgruppe, da bin ich ja im E-Kids in Innsbruck. Und dort ist der Schlaf von Anfang bis ins Kleinkindalter immer wieder ein Thema, wo wir drüber reden.
Die große Frage ist ja dann immer, was ist normaler Schlaf bei Kleinkindern? Wie erkennt man denn als Eltern, hoppla, da stimmt jetzt was nicht mit dem Schlaf meines Kindes? Erkennt man das überhaupt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, selten ist es wirklich was Pathologisches, sondern ein Problem der Gesellschaft, dass viele nicht wissen, wie die Schlafentwicklung eines Kindes ist und dass es ein Entwicklungsprozess ist und nicht etwas, wo man viel drumherum schrauben kann und dann funktioniert alles, sondern so wie die Kinder sich sprachlich und motorisch in ihrem eigenen Tempo entwickeln, ist auch die Schlafentwicklung was ganz Individuelles und auch was Angeborenes. Der Schlafcharakter ist angeboren. Bin ich jemand, der da viel Unterstützung braucht? Bin ich ein Kind, das da einfach ja selbstständig ganz gut und leicht durchgeht? Also das ist so individuell und das macht es halt auch so komplex für die Familien.
Hat das auch ein bisschen was mit den Genen zu tun? Sprich, wenn man von seiner eigenen Mutter, vom Vater hört, naja, ich war als Baby genauso, du hast auch nicht durchgeschlafen. Kann man da schon was ableiten?
Kann manchmal schon sein. Also was auf jeden Fall ist, ist so der Schlafbedarf, ist er angeboren. Bin ich jemand, der viel Schlaf braucht oder jemand wenig? Wobei ich sagen muss, es ist oft bei den Paaren ganz unterschiedlich. Meistens braucht einer mehr und der andere wenig. Was oft sehr gut ist in der Elternschaft, weil man sich gut ergänzen kann. Aber ja, es ist schon irgendwo, heißt es was Angeborenes, aber nicht im Prinzip 1:1 umzusetzen. Und es ist ja gesellschaftlich, hat sich das ja auch in der Erziehung sehr geändert, wie wir damals ernährt wurden, wie wir damals ja begleitet oder nicht begleitet wurden beim Schlaf. Deswegen ist das so ein bisschen verschoben. Und gleichzeitig vergessen viele Eltern auch, wie es selber war, also bei den eigenen Kindern. Man hat es dann doch oft schöner in Erinnerung, als was es dann doch irgendwo war.
Kann ich durchaus bestätigen. Ab wann spricht man denn dann von einer Schlafstörung bei einem Baby oder einem Kleinkind?
So richtig medizinisch, muss ich sagen, ist jetzt nicht das, wirklich, was bei mir jetzt häufig vorkommt, würde ich es dann schon weiterleiten. Meistens ist es ein Kind mit einer Regulationsstörung oder eben ein bisschen Anpassungsstörungen oder High-Need-Schrei-Baby. Natürlich tun sich die schwerer in Verarbeitung von Eindrücken in ihrer Regulation, aber dann braucht es einfach generell mehr Unterstützung und ist jetzt per se auch nicht wirklich gleich eine Schlafstörung. Also das ist wirklich beim Baby, muss ich sagen, ist es seltener Fall, sondern braucht einfach mehr Unterstützung, dass man reinschaut, was sind denn so die Themen? Ist es vielleicht auch bei der Ernährung ein Thema, wo man unterstützend wirken kann, weil das Kind zum Beispiel viel Luft schluckt, deswegen mehr Bauchweh hat, deswegen nicht gut schläft? Also das ist dann oft wirklich so eine Spirale, wo man gut hinschauen muss und oft schon einiges anpassen kann. Oder es ist ja auch, die Babys sind da sehr sensibel und reagieren ja ganz stark auf unsere Stimmung und auf unser Verhalten auch, ja. Und manchmal ist man einfach als Erstmutter sehr verunsichert, ob man alles richtig macht. Es prasseln so viele Meinungen von außen rein. Und durch diese Unsicherheit ist man halt auch oft unentspannter oder macht sich sehr viele Sorgen, strahlt manchmal auch auf die Babys aus. Und wenn man die Eltern da stärkt und sagt, das ist genau richtig, wie du das machst und es ist total normal, dass sich dein Kind so entwickelt, beobachte ich das oft, dass die Eltern ruhiger und entspannter werden. Und auch die Schlafsituation sich entspannt, weil sie sich sicherer sind in ihrer Rolle. Und das ist schon eigentlich ein ganz großes Thema, das ist okay so, wie du das machst. Das ist genau richtig, wie du das fühlst und lass dich gar nicht verunsichern von außen, von Social Media. Bleib bei dir und hoch auf dir. Also das ist ganz ein großes Thema, was wir haben in den Besprechungen, ja.
Weil du jetzt gerade die Schreibabys angesprochen hast, da würde ich gern kurz nachhaken. Die sind ja meistens, oder weiß nicht, ob es auch stimmt, so vom Gefühl her, oft, dass sie eben abends und nachts unruhiger sogar werden. Woran liegt das?
Das kann man aus vielen Seiten betrachten, je nachdem. Es gibt ganz viele Meinungen dazu. Ja, der Abend ist eine Phase, wo viel verarbeitet wird, viele Eindrücke, die Kinder erlebt haben. Ich vergleiche das immer so gern, wie wenn man sich selber vorstellt, man ist in einer indischen Großstadt und liegt dann am Abend so im Bett und dann surren einem auch oft so die Ohren. Ich finde, man ist auch so überwältigt von so Großstädten. Und ich denke mir oft, so wird es wahrscheinlich für ein Baby sein. Da ist so viel, was auf sie einwirkt. Es gibt oft mal eine Vorgeschichte, viele Dinge, die so passieren. Und manche Kinder sind einfach reizoffener und tun sich schwerer, das Ganze zu verarbeiten. Und Schreien ist auch dann auch eine Strategie, um Dampf abzulassen für manche Kinder. Und ja, es ist eine sehr herausfordernde Situation. Es ist wichtig, dass diese Familien sich gut Unterstützung holen, zum Beispiel auch in der emotionellen Ersten Hilfe. Da bekommt man auch ganz viele Strategien, wie kann ich damit umgehen, das auch auszuhalten. Weil manchmal und oft kann ich es einfach leider nicht ausschalten. Und dann brauche ich Strategien, die mir persönlich helfen, da gut oder der Familie gut hilft, eben dann da gut durchzugehen.
Und aus deiner Erfahrung, wie lange dauert so eine Phase? Ganz individuell.
Ja, weil die Frage ist, welches Thema ist da? Gibt es einfach auch mehrere Themen? Manchmal ist es ja wirklich so, dass es eine schwere Geburt war, auch körperlich ein bisschen ein Thema ist beim Kind, wir das nicht immer gleich so wahrnehmen. Das ist ja wie, wenn wir, weiß ich nicht, einen Hexenschuss haben und uns hinlegen, ist auch nicht so gemütlich. Dann können wir auch nicht einschlafen, fühlen wir uns auch unwohl. Das heißt, es kann manchmal auch eine Komponente sein. Es kann auch beim Stillen ein Thema sein, dass man genau, ganz typischerweise, stillen die Kinder am Abend phasenweise mehr. Man nennt das auch Clusterfeeding, Lagerfeuerstillen. In der Phase kann es auch mal ein bisschen unruhiger sein. Vor allem, wenn irgendwo da ein Thema ist, ein Problem. Also da könnte man auch genauer hinschauen. Manchmal ist es wirklich so, sind es mehrere Puzzle, die man sich anschauen kann und man kann etwas mehr Entspannung in diese Situation bringen oder auch Strategien, wie die Kinder selber mehr zur Ruhe kommen können. Das ist auch im Babyhandling langsamer, Kinesthetik Infant Handling, einfach auch, dass bei dem Kind der Mororeflex nicht so oft ausgewirkt wird. Also da sind schon viele Dinge, wo man auch wirklich mal reinschauen kann und deswegen ist es gut, dass die Eltern wirklich Hilfe suchen oder auch eben im E-Kids Stillgruppe, da sind immer wieder viele Fachpersonen, die dann miteinander zusammenarbeiten und die Eltern dann gut versorgt sind.
Jetzt gerade kurz zur Erklärung, was ist der Moro-Reflex für Eltern, die das noch nicht wissen?
Genau, das ist dieser Reflex am Anfang, wenn die Kinder, also wenn man sie zu schnell aufnimmt oder so nach hinten, dieser Streckfluchtreflex, dass die Arme so auseinandergehen, das ist so die ersten 3 Monate circa da und der wird dann integriert, der soll dann weg sein. Also am Anfang sind ja ganz viele Reflexe vorhanden, die dann integriert werden in Abläufe, in Muster und die alle dann weg sein sollten. Und ja, im Prinzip, das ist ein Schreckfluchtreflex und denn wenn der halt viel ausgelöst wird durch schnelles Aufnehmen, Hinlegen, Stress oder so, dann ist schon das Nervensystem auch mehr angespannt bei einem Kind. Das heißt, da kann man auch so mehr das Kind in die Mitte bringen, alles ein bisschen verlangsamen, ein bisschen Ruhe reinbringen und man merkt, dass die Kinder dann auch entspannter werden. Also eben, es gibt schon so ein paar Stellschrauben, die man sich manchmal anschauen kann und die Familien gut unterstützen kann.
Und ich glaube, die Frage aller Fragen, mit der die Eltern dann zu dir kommen, wann schläft mein Kind endlich durch?
Ach ja, und wenn ich das gerade immer beantworten könnte. Also man weiß von der Schlafentwicklung her, wenn die Kinder auf die Welt kommen, also Kinder können schlafen, sie müssen es nicht lernen, aber es ist ein Entwicklungsprozess. Es braucht seine Zeit. Und prinzipiell so Schlafphasen und Übergänge haben die Kinder einfach halb so lang wie wir Erwachsenen. Das heißt, es kommt einfach viel öfter vor in der Nacht, dass sie diese Übergänge haben, wo sie aufwachen, wo sie Sicherheit suchen. Passt, es ist jemand da, ich bin nicht alleine, ich kann weiterschlafen. Das ist ja, die Nacht ist ja was Unheimliches für uns alle. Und wir brauchen alle Sicherheit und Entspannung, um gut weiterschlafen zu können. Das heißt, so im ersten Lebensjahr entwickelt sich das Urvertrauen, dass die Kinder wissen, ja, passt, in der Zeit der Dunkelheit und Angst ist immer jemand da für mich und ich kann mich auf meine Bezugspersonen verlassen. Also das stärkt es und man weiß auch, wenn man das gut stärkt, dass die Kinder dann früher auch besser schlafen und für ihr Leben gut schlafen lernen. Also das ist, was in das man investiert. Jetzt ist so, dass im ersten Lebensjahr das Gehirnvolumen sich verdoppelt. Das heißt, jegliche Entwicklung, die Synapsenbildung findet in der Nacht statt, also in diesem aktiven Schlaf, den die Kinder ganz viel haben, der meistens eben sehr unrund ist. Und ja, in Zeit, wo viel Entwicklung passiert, ist der Schlaf sehr herausfordernd und ja, mehr gestört. Und wenn man sich das erste Lebensjahr anschaut, von diesem kleinen, hilflosen Säugling zu vielleicht mit 12 Monaten, dem Kleinkind, das herumläuft, da passiert extrem viel. Und deswegen ist natürlich das erste Lebensjahr sehr herausfordernd. Gleichzeitig weiß man, dass das dann weitergeht in die ersten Jahre, ganz viel Gehirnentwicklung passiert beim Kind. Und man geht davon aus, dass die Kinder so zwischen 2-3 Jahren ihre Schlafarchitektur ähnlich dem Erwachsenenschlaf dann ist. Also man weiß, so die ersten 2-3 Jahre, da passiert ganz extrem viel in der Schlafentwicklung. Und ja, das erste Jahr ist das Herausforderndste und dann merkt man oft schon, dass einiges ruhiger wird. Ja, und dann kommt aber dazu, in rund 4 Jahren haben die Kinder dann auch diese Fantasiephase, Geistermonsterangst. Das heißt, es kommt immer wieder was den Schlaf ja unterbrochener macht oder herausfordernder. Aber die Phasen dazwischen werden ruhiger und das hilft dann meistens den Eltern schon zu wissen, okay, das erste Lebensjahr ist wirklich nicht einfach und danach wird es leichter und gewisse Dinge können dir aber helfen, um ein bisschen Entspannung in die Situation zu bringen.
Weil du es jetzt wieder angesprochen hast, da würde ich gerne näher drauf eingehen. Es gibt ja bei eben älteren Kindern, älteren Kleinkindern den typischen Nachtschreck. Da sind ja Eltern oft auch sehr verzweifelt, weil sie sich's nicht erklären können, dass das Kind in der Nacht plötzlich schreiend hochschreckt. Worauf ist das zurückzuführen?
Ja, ganz so einfach ist es nicht erklärbar. Manche haben das und Gott sei Dank viele nicht. Man merkt es häufig bei Kindern eben, sie haben das ja nicht durchgehend, die haben das oft in Phasen, wo eben entweder viel Entwicklung passiert oder sich der Schlafbedarf gerade stark ändert, Schläfchen wegfallen, da das etwas durchwachsen ist und manche Kinder reagieren da ein bisschen sensibler drauf und haben dann vermehrt in den Phasen einen Nachtschreck. Das ist nicht einfach für Familien. Also man sagt so, der Nachtschreck ist eher so in der ersten Nachthälfte. Alles, was so ein bisschen später ist, deutet man eher als Albträume oder so. die Eltern berichten das wirklich, also ich bekomme da immer wieder mal Videos auch von den Eltern, wie das ausschaut oder ob das das ist. Die Kinder sind wirklich nicht ansprechbar. Man erreicht sie nicht. Es hilft im Prinzip nichts, was man macht. Und das ist schon eine große Angst, weil es diese Hilflosigkeit, man muss einfach schauen, dass dieses Kind in Sicherheit ist. Und irgendwann beruhigt er sich. Mein zweiter Sohn hat es auch ab und zu gehabt, aber nur ganz kurz und nicht so lang. Und das ist schon unheimlich, wenn ein Kind einfach so zum Schreien anfängt und sich nicht mehr beruhigt. Und manchmal wird es interpretiert in den Nachtschreck und das sind aber andere Faktoren, die da reinkommen, wo man nochmal hineinschauen kann, was ist es und was braucht das Kind in dieser Situation.
Dann gibt's noch eines meiner Lieblingsthemen, wo, glaube ich, weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich habe ja schon Teenager mittlerweile, aber bei uns damals, da gab es so zwei Lager. Die einen Mütter, die eben bedürfnisorientierter herangegangen sind an die Sache, und das andere Lager, das ein großer Verfechter eines bestimmten Buches war. Das hieß, jedes Kind kann schlafen lernen, Schlaftraining. Ich war eher skeptisch und beim anderen Lager, aber es gab schon viele Mütter, die dann gesagt haben, ich schwöre drauf, das hat uns gerettet. Gibt es diese Lager noch? Oder?
Ja, ich hätte gehofft, dass sich das irgendwann abschwächt, aber leider gibt es die Lager immer noch, auch wenn man, weiß ich nicht, in letzter Zeit immer wieder mal in diverse Zeitungen geschaut hat, waren auch immer wieder Artikel da dazu. Leider ist das Thema immer noch präsent. Schade, weil aus der Bindungsforschung weiß man da schon sehr stark, was das für einen Einfluss hat auf dieses Kind. Das Bedürfnisorientierte, und ich finde immer das Wichtige, dass das Bedürfnis der ganzen Familie ist und sich niemand verliert in nur die Bedürfnisse des Kindes decken. Und das ist einmal ein Thema, was ganz wichtig ist, hier ein bisschen zu unterscheiden. Und dann, ja, Kinder haben Bedürfnisse, für die wir verantwortlich sind, die zu decken, weil sie das selber nicht können. Das bringt die Entwicklung eines Kindes mit. Das ist in der Elternschaft was, wo wir da sind, um sie zu begleiten, dass sie das dann selber irgendwann können. Und abgewöhnen von Bedürfnissen ist eine schwierige Sache, weil die Kinder ja selber gar nicht klarkommen. Die können das ja nicht. Und man weiß heute schon sehr aus der Bindungsforschung, dass das was macht mit den Kindern. Das heißt, vielleicht scheint es im ersten Moment zu funktionieren. Bei den meisten kommt aber irgendwo schon mal die Retourkutsche. Also die Kinder, die sind ja in einer totalen Stresssituation. Man weiß, sie haben ganz hohe Cortisolspiegel, die hat man gemessen. Und der Cortisolspiegel bleibt bei denen auch höher. Ja, die hören irgendwann auf zu schreien, weil die müssen überleben, Überlebensmodus. Aber sie lernen, wenn ich Hilfe brauche, kommt niemand, reagiert niemand verlässlich drauf. Und das speichern sie schon ab. Und auch diese hohen Stresslevel zeigt sich schon, dass die eben eventuell dann später schwieriger mit Stress zurechtkommen oder Schlafprobleme haben. Es ist nicht immer eins zu eins so umsetzbar, weil ja natürlich jeder Mensch ein ganz anderes Paket daherbringt. Und das macht das Ganze natürlich so schwierig zu erklären. Es gibt vielleicht Kinder, die da jetzt nicht gleich darauf extrem reagieren, aber meistens merkt man das schon und hat man das schon sehen können, dass da irgendwo die Retourkutsche kommt, dass Kinder intensiver dann reagieren. Ja, wenn Eltern so verzweifelt sind, rate ich ihnen wirklich, sich irgendwo Hilfe zu holen und zu schauen, was kann man auf sanfte Art und Weise dem Kind unterstützend und der Familie unterstützend, was kann man machen, damit es allen ein bisschen besser geht? Weil natürlich eher, da müsst ihr durch, das ist so, ist auch keine hilfreiche Antwort. Aber Abtrainieren von Bedürfnissen von einem hilflosen Kind ist auf jeden Fall nicht zum Empfehlen und bringt dem Kind weiterfolgend ja nichts Gutes. Und ich habe, also kurz nur dazu, auch viele Eltern, die dann bei mir sitzen und wirklich weinen, weil sie das versucht haben, traumatisiert sind oder dann das Ergebnis ihrer Versuche haben, weil sie dann wirklich große Probleme haben in verschiedensten Varianten, wie sich das äußern kann.
Stichwort Bettnässen. Da gibt's ja dann später mal Kinder, die schlafen dann so gut, dass sie dann leider nicht aufwachen, wenn in der Nacht gewisse Bedürfnisse entstehen. Ab wann muss man sich da Gedanken machen? Ich würde ja das jetzt in einer Anfangsphase eher als normal bezeichnen, wenn das beim Kind mal ab und zu ins Bett geht, wenn es gerade im Kleinkindalter ist.
Genau.
Aber gibt's da machen sich wahrscheinlich auch viele Eltern Gedanken, ab wann das vielleicht zum Anschauen ist.
Also Kinder brauchen Zeit und manche Kinder brauchen da länger als wie andere. Man muss sich da gar nicht so unter Druck setzen. Ich finde, es ist immer gut, mit Kinderarzt, Kinderärztin zu besprechen. Die haben da einen guten Blick, was ist normal, ab wann oder wo kann man ein bisschen genauer hinschauen, was ist das Thema, warum und was kann unterstützend helfen. Und wenn man sich so die Daten anschaut, gibt es immer Kinder, die ja Anfang Schulalter noch Bettnässen. Das ist sicher was, wo der Kinderarzt, Kinderärztin die richtige Ansprechperson ist dafür. Das ist schon ein medizinisches Thema, wo es gut ist, auch dann sonst gegebenenfalls abzuklären, was steckt da dahinter.
Zum Ende unseres Interviews würde ich dich gerne mit ein paar Ratschlägen konfrontieren, die Eltern gerne bekommen, wenn die Kinder nicht schlafen wollen, und was du so dazu sagst. Erstes Thema, habe ich auch oft gehört, du, wenn das Kind bei dir die ganze Nacht im Bett liegt, dann wirst du das nie wieder rauskriegen.
Ganz ehrlich, welcher Erwachsene liegt noch bei seinen Eltern im Bett? Also ganz im Ernst, das ist ein Entwicklungsprozess und das ist Charaktersache des Kindes. Manche entscheiden früher, ich bin bereit, ich will in mein eigenes Bett, das passt für mich. Und viele Kinder im Volksschulalter, sage ich jetzt so, kommen nur, wenn sie aufwachen, nachts zu ihren Eltern ins Bett. Wenn man sich da die Umfragen anschaut, das ist gang und gäbe und normal. Und ja, welcher Erwachsene genießt es nicht, neben Partner und Partnerin zu liegen und nicht alleine zu schlafen und sagen, ja, wenn mein Partner weg ist, kann ich nicht gut schlafen. Also das ist das Natürlichste und so war das immer evolutionär. Und wenn man ja in die Welt rausschaut und in alle Kulturen reinschaut, praktizieren die meisten ein Familienbett, weil das Sicherheit und Entspannung gibt. Und das, ja, Oxytocin durch Körperkontakt, das tut uns allen gut.
Dann heißt es gerne beim Thema Stillen, wenn du nachts stillst, dann wird das Baby nie durchschlafen, also still doch ab.
Ja, schade. Das Stillen ist ja generell in der Gesellschaft der Übeltäter für alles. Am besten abstillen und dann schauen wir mal weiter und dann gehen wir die Probleme erst an. Es ist schade, weil man weiß, Kinder brauchen nachts Nahrung. Es ist ganz wichtig für ihre Entwicklung. Das Natürlichste und Einfachste, und das zeigen auch alle Studien da dazu, ist das Stillen. Stillen im Liegen vor allem. Nicht, dass man aufsteht auf den Stuhl, Licht macht, solche Dinge, sondern liegen, stillen. Jeder ist nur im Halbschlaf. Man kann wieder gut weiterschlafen. Mutter und Kind, der Schlaf synchronisiert sich und das heißt, man wird da nicht so aus einer ganz tiefen Schlafphase rausgeweckt. Die Mutter fühlt sich nachweislich dann auch erholter. Und Stillen ist Befriedigung von vieler Bedürfnisse, nicht nur von Hunger, eben auch Nähe. Saugen ist ganz starke Regulierungshilfe, Einschlafhilfe, das beruhigt ja. Und man weiß, dass diese Kinder einfach auch schneller wieder einschlafen durch das Stillen. Das heißt, das ist das Normalste auf der Welt, das Einfachste und das entwickelt sich ja. Die Kinder fangen an zum Essen, sie schlafen irgendwann besser, sie stillen weniger und es schleicht sich aus. Das heißt, nichts ist für immer. Alle diese wenn du das machst, kriegst du das nie weg. Das stimmt nicht, weil wenn zu irgendeinem Zeitpunkt ich mich mit was nicht wohlfühle, kann man das verändern. Schauen, was braucht das Kind, was brauche ich, und dann gibt es immer Veränderungsmöglichkeiten, dass es der Familie gut geht.
Das stimmt. Was man gerne hört, wenn dein Baby tagsüber nicht schläft, dann schläft es in der Nacht viel besser.
Und leider ist es genau nicht so. Guter Tagschlaf ist guter Nachtschlaf. Das macht ganz viel aus und das ist auch so eine alte Meinung, ja, halt wach und irgendwann wird es dann schon schlafen. Das stimmt eben nicht, sondern die Tagschläfchen sind schon wichtig. Es werden ja immer wieder Stresshormone aufgebaut und durch den Schlaf wird das Ganze auch wieder so ein bisschen abgebaut. Also einfach, die Kinder sind dann in Balance und das braucht es ja dann für einen guten Nachtschlaf. Also nein, so ist es nicht.
Wenn dein Kind abends später schlafen geht, dann schläft es morgens länger. Ich kann übrigens sagen, das funktioniert bei Teenagern immer noch nicht.
Die haben wieder genau ganz einen anderen Schlaf. Genau, da ändert sich ja die Schlafkurve ganz stark. Nein, weil es ist angeboren, bin ich Eule oder bin ich Lerche. Anfangs ist nicht immer ganz so leicht zu sehen und es gibt auch ein bisschen so Subgruppen, wenn die Kinder auch nur ihre Tagschläfchen haben. Aber prinzipiell ist es auch was Angeborenes. Tue ich mir leichter, eher später schlafen zu gehen und brauche ich morgens länger den Schlaf? Oder bin ich ja jemand, der gern früh oder früher den Schlaf braucht und abends dann auch früher aufsteht? Das heißt, das kann ich nicht so regulieren. Und wenn man Kinder länger, meistens ist es so, wenn man sie länger auflässt, dann stehen sie früher auf, weil dann wirklich so ihr Rhythmus durcheinander gebracht wird. Und dieses länger auf sein, diese Übermüdung macht ja auch wieder mehr Stresshormone und dann fallen sie schwerer in den Schlaf oder der Schlaf ist unruhiger in der Nacht und früher vorbei. Das heißt, es ist nicht zum Empfehlen. Ja, und gleichzeitig gibt es Kinder, die sehr flexibel sind. Es gibt Kinder, denen macht es wirklich nicht viel aus. Da können die Eltern sehr flexibel sein. Die sind da sehr kompetent. Und andere Kinder, die wirklich so empfindlich und feinfühlig sein, wo man genauer ja schauen muss, dass das gut passt mit dem Abendschlaf oder Tagschlaf. Und deswegen sind Eltern oder handeln Eltern da einfach unterschiedlich. Sie kennen ihr Kind und wissen, ja, bei meinem Kind kann ich das nicht so machen.
Einen Klassiker, den ich liebe, dick doch einfach die Milch abends an mit Brei. Für Stilleltern ganz schwierig, aber generell hat man das schon oft gehört oder gib Stilleltern hören, dann gib halt auch Folgemilch quasi, weil dann sind die satt und dann schlafen die die Nacht durch.
Genau, also von früher noch eine starke Meinung, die leider auch immer nur da ist. Also erstens, keine Nahrung gehört in eine Flasche. Zweitens ist es so, dass so ein abgefülltes Kind, also vor allem wenn sie kleiner sind, in einen unphysiologisch tiefen Schlaf kommt, in dem wir sie gar nicht hinhaben wollen. Die Natur hat das schon so gemacht, warum die Kinder so schlafen, wie sie schlafen, weil es eine Schutzfunktion ist. Und wenn die Kinder so komplett abgefüllt sind und man früh irgendwelche Nahrungen gibt, die nicht altersentsprechend oder passend sind, dann können die eventuell in einen so tiefen Schlaf reinkommen, dass ja Atmung und Herzfrequenz verlangsamt ist. Und da wollen wir sie gar nicht hinhaben. Also als Risikominimierung vom plötzlichen Kindstod ist das auf jeden Fall einmal keine Empfehlung. Dann ist es so, die Kinder brauchen schnell Energie in der Nacht und die liefert zum Beispiel die Muttermilch mit ihrer Laktose für die Gehirnentwicklung super. Und es ist physiologischer und leichter für die Verdauung und normal häufig kleinere Portionen. Und so ist es auch bei Kindern, die mit Flasche ernährt werden. Die sollen auch nicht so riesige Mengen auf einmal bekommen. Formula-Nahrung hat mehr Casein als wie die Muttermilch. Muttermilch hat mehr Molke, Casein, Käse, schwer verdaulich. Ja, dass das Bauchweh macht, wenn das so große Mengen sind, die dann schwer verdaulich sind, dann weiß man auch, warum die Kinder da dann vielleicht mehr Verstopfung haben oder mit Bauchweh geplagt sind und das macht den Schlaf auch nicht ruhiger. Und die Eltern berichten immer wieder, dass sie das versucht haben, dass es nicht funktioniert hat. Das heißt, das geht nicht so. Das funktioniert nicht so. Und das ist nicht gut für die Kinder, für ihren Schlaf, für die Verdauung und kann ich auf keinen Fall empfehlen.
Wenn wir beim Thema empfehlen sind, welche Rituale empfiehlst du den Eltern, gerade wenn sie in schwierigen Phasen sind, wo sie mit dem Nerven vielleicht am Ende sind? Ich kann mich erinnern, bei mir war der Game Changer und ich vermisse es bis heute, das Tragetuch. Also meine Kinder rein ins Tragetuch, die haben geschlafen sofort. Also das hat keine 3 Minuten gedauert. Und darum hat man die Hände frei und kann dann alles tun. Also danach habe ich auch aufgehört, mir Gedanken um das Thema Schlaf zu machen.
Schön.
Aber gibt es dann vielleicht auch noch andere Rituale? Das mag ja nicht jeder. Das ist ja auch etwas, das muss man schon auch mögen. Was empfiehlst du Eltern?
Das, was du gemacht hast, ist perfekt, weil es deckt ja die Bedürfnisse. Das Grundbedürfnis ist Nähe, getragen, gehalten werden. Es ist jemand da, der mir Sicherheit gibt. Und deswegen ist das Tragetuch wunderbar, weil es viel abdeckt und du sagst eben, die Hände sind frei. Und das Kind kann mit dabei sein. Das muss jetzt am Abend nicht da pünktlich 19 Uhr, auch so eine alte Meinung, im Bett liegen und dann muss es schlafen. Das Kind kann ja einfach bei der Familie und dem Alltag dabei sein. Ich finde, es ist wichtig, nicht so viele Konzepte im Kopf zu haben, so muss es sein, sondern wie passt's denn zu mir und zu meiner Familie? Und jeder von uns ist anders und stellt sich das anders vor. Die einen sind flexibler, wollen am Abend unterwegs sein. Ja, da kann man genauso die Kinder mitnehmen. Also gerade Babys, die kann man da super überall mitnehmen. Und manche stellen sich vor, ja, nein, ich brauche dieses strikte, strenge Ritual. Alles ist ein Ritual. Ich stehe mit meinem Kind auf. Wir essen gemeinsam Abend. Wir ziehen gemeinsam den Schlafanzug an und gehen gemeinsam ins Bett. Das sind schon genug Rituale. Es müssen nicht so 5 oder manchmal sind es ja ganz viele Dinge hintereinander und immer im gleichen Ablauf sein. Was das Kind braucht, ist die Bezugsperson, die da ist. Auch dieses Baden am Abend, wenn das mehr Stress verursacht. Ja, warum dann am Abend? Wieso dann nicht irgendwann am Tag? Also schauen, was passt denn zu mir, dass ich auch authentisch bin und ich mich entspannen kann, weil das ist ein ganz großer Faktor in der Einschlafbegleitung. Wenn ich gern Musik höre, wunderbar. Wenn ich gern die Runde gehe mit dem Baby und singe, weil es zu mir passt oder der Partner mit der Gitarre spielt, ich weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten. einfach vorstellen, wie würde ich gerne mein Baby Einschlaf begleiten. Und das muss nicht nur die Mutter machen, das kann auch Partner, Partnerin machen. Das finde ich ist immer so wichtig, dass man diese Aufgaben von vornherein teilt, weil dann kennt auch das Kind das Einschlafen mit Vater, Einschlafen mit Partnerin, wie auch immer. Das finde ich ist so wichtig. Das heißt, schauen, womit man sich wohlfühlt und dann ist man authentisch, dann ist man, was entspannt mich und dann korreguliere ich mein Kind ideal.
Lieben Dank, Daniela, für diese Einblicke. Ich hoffe, viele Eltern ersparen sich jetzt ein paar Sorgen durch diesen Podcast.
Ja, das wünsche ich mir auch. Danke für die Einladung.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.